des Matthäus-Evangelium, im 10. Kapitel. Endlich ist es soweit. Wir lassen diese ersten 4 Verse hinter uns und gehen weiter im Text und schauen, was passieren wird. Matthäus 10 und ab Vers 5 lesen wir heute. Ich lade euch ein, dass ihr nochmal zum Lesen von dem Text aufsteht und dass wir danach gleich auch nochmal ins Gebet gehen und für die Predigt noch einmal bitten. Matthäus 10, ab Vers 5 lese ich. Dort heißt es, diese zwölf Jünger, sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass wir heute hier sein dürfen. Danke, dass wir diese köstliche Zeit haben. Es ist die beste Zeit in der Woche. Es ist das schönste Ereignis, dass wir jetzt hier gemeinsam erleben dürfen, die Geschwister zu sehen, die dich lieb haben, die dir gehorchen wollen, die gemeinsam mit den anderen Geschwistern Gemeinschaft haben wollen, die dich erkennen wollen, die im Glauben wachsen wollen. Herr, ich danke dir für diese Zeit. Danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, mit dem wir uns befassen dürfen und bei dem wir wissen dürfen, du möchtest zu uns reden. Du möchtest in unser Leben hineinsprechen. Und ich bitte dich, dass dieses Wunder geschehen darf. Danke dir für deinen Heiligen Geist, den du gesandt hast, der das tut. Danke dir für deine Güte, für deine Freundlichkeit. Amen. Amen. Es ist ein etwas merkwürdiger Text, findet ihr nicht? Habt ihr zugehört, was Jesus hier gesagt hat? Ist interessant, oder? Jesus sendet diese 12, die er sich ausgesucht, die er sich ausgewählt hat. Wir haben gesehen, was für eine bedeutende Rolle die spielen. Ja, wie wichtig die sind, diese 12. Und er sendet sie jetzt hinaus. Wir haben hier eine ganz große Parallele in diesem Evangelium zu diesem Text, oder? Wer von euch kennt die Parallele zu diesem Text? Vorschlag. Ganz am Ende, richtig. Matthäus 28, gell? Kennen wir doch alle. Wo es heißt in Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir sehen, da gibt es ein bisschen was Gleiches, gell? Weil diesmal geht es irgendwie ums Gehen. Aber es gibt auch was anderes ist, oder? Oder hat Jesus einfach den gleichen genommen und kopieren, einfügen, nochmal? Nee, gell? Das ist anders, oder? Wir haben jetzt hier gelesen, diese 12 sandte Jesus aus, befahl ihnen und sprach, geht nicht. Geht nicht auf einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Interessant, gell? Also zweimal hier haben wir geht nicht. Interessant. Und dann einmal geht. Ich hab mir ein paar Fragen gestellt. Zum einen, warum Jesus hier ein Verbot eigentlich sogar erteilt. Ja, warum macht Jesus das? Warum sagt er, geht nicht? Das ist etwas, was man uns auch sagen muss, oder? Geht nicht. Uns muss man sagen, geht, oder? Aber Jesus sagt, ihnen geht nicht. Natürlich, dann kommt auch noch ein geht, das ist mir klar. Aber zuerst mal diese zwei. Interessant, ne? Dann habe ich mir noch weitere Fragen gestellt. Warum sendet Jesus die Jünger aus? Hat euch diese Frage gestellt? Später, wenn wir gucken, als Jesus auferstanden ist, beziehungsweise schon auch davor, aber insbesondere auch nachdem er auferstanden ist, und als er seine Jünger getroffen hat, wisst ihr, was er zu seinen Jüngern gesagt hat? Bleibt in Jerusalem, wie lange? Genau, bis der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Gell? Bis wir sollen auf die Verheißung des Vaters erstmal warten. Auch da, bleibt, geht nicht, sondern bleibt erst noch. Ja? Aber hier sendet er sich schon hinaus. Warum? Ist doch komisch, oder? Wie viel hatten die Jünger von dem Evangelium verstanden schon? Was sollten sie denn verkündigen? Ich meine, was hätten die jetzt richtig hier ausrichten können, oder? Haben sie verstanden, dass Jesus sterben wird? Auferstehen, in den Himmel fahren? Alles noch nicht, gell? Das hat bis nach seiner Auferstehung gedauert, bis sie das verstanden haben. Und dann habe ich mir noch eine Frage gestellt. Warum sendet Jesus diese Jünger aus, wenn er vorher zu dem Aussätzigen gesagt hat, halt deinen Mund. Sag nichts. Zu den zwei Blinden, die er geheilt hat. Also das ist Kapitel 8, Vers 4, wer es nachlesen will. Die zwei Blinden, 9, Vers 30. Seht zu, niemand erfahre es. Interessant, oder? Ja, der Aussätzige war 8, Vers 4, dann die zwei Blinden. Also er verbietet ihn, macht mich nicht bekannt. Und jetzt schickt er seine Jünger raus. Ist komisch, oder? Ist komisch. Ich denke, die zentrale Frage, durch die wir Antworten auf diese drei Fragen bekommen können, die wir uns stellen müssen, ist, warum schickt denn Jesus die Jünger raus? Was ist denn der Zweck? Was ist die Absicht? Ist es die gleiche Absicht, das gleiche Ziel wie am Ende, als er sie dann herausgeschickt hat? Also gesagt, geht, macht alle Nationen zu Jüngern. War das das gleiche jetzt hier? Nee, es war was ganz anderes. Das merken wir allein schon da, weil es so andere Anweisungen hier gibt. Aber warum sendet er sie hinaus? Mich hat echt diese Frage interessiert. Es war diesmal echt interessant. Ich will mir bei weitem nicht anmaßen, dass ich mir einen kompletten Überblick verschafft habe, was die Ausleger so dazu sagen. Überhaupt gar nicht. Aber ich habe eine Reihe angeschaut, vielleicht 6, 7, ich weiß es nicht genau. Was sagen die so? Was sagen die so wo? Warum Jesus die aussendet? Das wollte ich unbedingt wissen. Und ich habe festgestellt, die meisten beschreiben einfach, was passiert. So, also das durften sie und das durften sie nicht und so. Aber die meisten sagen nicht wirklich, was es bedeutet und warum. Sag ich, ja, also lesen kann ich selber. Da müssen wir ein bisschen aufpassen als Ausleger, ja, dass wir, wenn wir es nicht so genau wissen, dass wir nicht nur um den heißen Brei rumreden. Das ist manchmal unsere Krankheit. Ja, da bin ich auch nicht ausgenommen davon, dass diese Gefahr besteht. Aber dann gab es welche, die was dazu gesagt haben. Die haben sagen, also es war wie ein Praktikum für die Jünger. Ja, die Jünger sollten einfach mal ein bisschen schnuppern dürfen, was dann später ihre Aufgabe sein wird. Was sie später machen sollen, weil das wird ja dann kommen, Matthäus 8, 20, wie gesagt. Und jetzt ist so ein bisschen Vorgeschmack darauf. Ja? Praktikum, kennt ihr auch, oder? Was ist ein Praktikum? Ist es der Beruf, den ihr auf jeden Fall machen werdet bis zum Ende eures Lebens? Nee, gell? Das ist einfach mal, obwohl man noch nicht drin ist, einfach mal schnuppern gehen. Einfach mal ein bisschen probieren gehen. Ja. Je nachdem, wo und wie ist Praktikum, aber ich habe mich gefragt, ist es wirklich ein Praktikum? Ich dachte, ich glaube eher vielleicht weniger. Ich habe mir die Frage gestellt, hat es vielleicht etwas damit zu tun, mit dem ganzen heilsgeschichtlichen Geschehen, was sich hier abspielt? Und dass Jesus sie deswegen jetzt an diese Stelle sendet. Und ich würde das vorschlagen, dass das so ist. Aber wir müssen es natürlich erforschen. Wir müssen natürlich fragen, wie und warum. Und das, was müssen wir dazu tun? Was müssen wir dazu tun, um das herauszufinden oder um das zu sehen? Was ist immer so wichtig beim Auslegen der Schrift? Kontext, Kontext, Kontext. Was steht davor, was steht danach? Ah, wir müssen das auch machen, ihr Lieben, dass wir immer wieder unsere Nasen da reinbohren und fragen jetzt Nationen und Samariter und all diese Dinge. Es ist wichtig, gar keine Frage. Da müssen wir unsere Nasen reinstecken in die Schrift. Aber wir müssen genauso immer wieder auf den Rücken vom Adler uns draufsetzen und dann hoch über den Text fliegen, damit wir sehen, wo sind wir denn eigentlich? Was passiert denn eigentlich? Und ich habe versucht, euch zu zeigen, hier in 10 Vers 4, das ist hier eine wichtige Stelle, an der wir hier sind. Gott hat ein völlig neues Kapitel der Weltgeschichte aufgeschlagen mit Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Heißt was? Heißt all die herrlichen, wunderbaren, schönen alttestamentlichen Verheißungen auf unseren Herrn und Retter, sie gehen jetzt in Erfüllung. Es ist ein völlig neues Kapitel, das aufgeschlagen wird. Und dann zeigt uns Matthäus, wie Gott Jesus in diese Welt hineinführt. Wie er ihn hineinsetzt. Das war für mich, das mit euch anzuschauen. Auf welche Weise würde er ihn hier hineinbringen? Jetzt kommen wir wieder zum Christfest. Befassen wir uns wieder damit. Herrlich, wie Gott es gemacht hat. Kein Mensch hätte sich das ausgedacht. Und dann wird dieser Retter, dieser Jesus vorbereitet für den Dienst. Und dabei wird uns gezeigt, dass er das wahre Volk Israel ist, der wahre Knecht Gottes. Kapitel 2, Kapitel 3, ihr erinnert euch, durch die Wüste, durchs Wasser, all das hindurch. Jetzt kommt das wahre Volk Gottes. Der wahre Knecht Gottes, der nicht ungehorsam ist. Und dann fängt Jesus an zu predigen und zu verkündigen. Matthäus 4, Vers 17. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Es strahlt auf. Es ist Nacht, es ist dunkelste Nacht. Es ist, in vielen Liedern kommt es zum Ausdruck jetzt, wenn wir aufs Christfest gehen. Passt auch die Jahreszeit und so weiter, ja. Das Licht kommt in die Nacht hinein. Und dann haben wir gesehen, die Lehre des Lichts. Was ist das Evangelium? Und dann haben wir die ganzen Taten gesehen, die das bestätigt haben. Aber was war die Reaktion darauf, ihr Lieben? Könnt ihr euch daran erinnern, was war die Reaktion? Wer ist Jesus am Ende nachgefolgt? Das Thema der Nachfolge hat sich da durchgezogen auch. Das ganze Volk ist ihm nachgefolgt? Nein. Zwei Blinde heißt es am Ende. Folgten ihm nach. Zwei Blinde. So, also es kommt ein riesiges Zeugnis, wird aufgerichtet. Was für eine Predigt, was für eine Lehre von Jesus. Habt ihr etwas Vergleichbares in dieser Welt gefunden? Es überstrahlt alles andere, was wir hatten. Matthäus 5 bis 7. Und dann die ganzen Zeichen dazu. Willst du Beweise? Ja. Bam, bam, bam. Einer nach dem nächsten. Und am Ende auch dieses nüchternde Fazit. Sie glauben nicht. Sie fragen sich, boah, sowas ist noch nie in Israel geschehen. Aber weiter gehen sie nicht. Da bleiben sie stehen. Und dann haben wir von Jesus gelesen. Er zog umher durch alle Städte, Dörfer, predigt, tut diese Taten und Zeichen. Er macht es kontinuierlich. Jeden Tag neu. Steht morgens auf, predigt, vollbringt Zeichen, geht abends schlafen und am nächsten Tag dasselbe. Das Reich der Himmel ist da.
Dann hebt er aber seine Augen auf und guckt auf die Volksmengen. Und was war? Erweckung. Geistliche Erkenntnis. Aufbruch. Fehlt alles. Fehlt. Was würdet ihr dann tun? Fertig, oder? Fertig. Wenn ihr es nicht wollt. Das ist der Hintergrund, ihr Lieben. Das ist der Hintergrund. Und Jesus geht jetzt hin und sendet diese 12 aus. Warum? Weil sie werden genau diesen gleichen Auftrag bekommen. Das ist nächstes Mal, Vers 7. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Gleiche Botschaft, oder? 1:1. Was sollen sie danach tun? Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. So. Gleicher Auftrag, oder? Das Gleiche, was Jesus gemacht hat, sollen diese 12 Bevollmächtigten jetzt auch tun. Oder? Ja. Warum? Weil Jesus sagt, ich verstärke dieses Zeugnis. Es wird jetzt mal 12 gemacht. Warum? Das ist wirklich eine interessante Frage. Das Zeugnis muss verstärkt werden. Es muss durch das ganze Land muss es erschallen. Jede Maus in jedem Haus muss es gehört haben. Das Reich bricht an. Er ist da. Aber warum, nochmal jetzt, warum macht Jesus denn das dann aber, wenn er vorgesagt hat, geht nicht hin? Oder sagt nichts zu dem Aussätzigen, zu den zwei Blinden hier. Warum sagt er zu ihnen, geht nicht, wenn es doch bekannt werden muss? Jesus ist in einem Dilemma, ihr Lieben. Wenn sie überall für Jesus Werbung gemacht hätten, was würde mit Jesus passieren? Würde wahrscheinlich erdrückt worden sein, oder? Vor den Menschenmassen. Wurde manchmal sowieso schon. Aber weil die Leute sensationssüchtig waren, deswegen hat Jesus immer wieder versucht, das zu vermeiden, dass es einfach, das zu füttern. Jesus wollte das nicht füttern. Versteht ihr das? Er wollte nicht immer wieder eine große Bühne aufbauen und sagen, jetzt schau mal, was ich Tolles tun kann. Zack! So würden wir das heute machen. Und so gibt es auch manche Falsche, die das machen. So eine große Bühne, schaut mal, toll! Boah! Das war nicht Jesus. Er hat diese Dinge getan und es musste bekannt werden, dass der Retter da ist, aber er hat es nicht getan, um irgendwas künstlich zu inszenieren und um diese Fleischlichkeit zu fördern, um diese fleischliche Sensationslust zu fördern. Und deswegen geht Jesus diesen Weg hier. Denjenigen, die einfach nur einen tollen Hype machen wollen, der sagt er, stopp, lass es bleiben. Dann sagt er aber zu seinen Jüngern, geht durchs ganze Land, überall müssen sie es merken. Gott erfüllt seine Verheißung. Aber warum dann dieses zweimalige Gehverbot? Warum dürfen sie nicht überall hingehen? Hier heißt es, über die Nationen geht nicht auf einen Weg der Nationen. Wenn wir noch versuchen, ein bisschen, genauer noch zu übersetzen, biegt nicht ab zu den Nationen, können wir so sagen. Geht nicht weg auf einen Weg zu den Nationen. Warum denn nicht? Kommen wir gleich dazu. Also wir müssen uns so vorstellen, die waren auf den Straßen unterwegs, sind von einer Stadt zur nächsten gelaufen. Die waren dort oben in Galiläa, vielleicht könnt ihr es euch ein bisschen so vorstellen, das Land Galiläa. Und da sollten sie auf den Straßen, quer, kreuz und durch. Aber Jesus hat gesagt, aber eins nicht. Nicht dann irgendwann mal sagen, schau ihr anderen 11, ich bin mal kurz da drüben. Und versuch mal da mein Glück. Also das heißt bei den Nationen. Ja? Geschwind mal abbiegen. Sagt Jesus, nein, 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 nicht tun. Warum nicht? Kommen wir gleich dazu. Bei den Samaritern heißt es nicht hineingehen in eine Stadt. Das Volk Israel, das war zweigeteilt. Oben Galiläa, unten Judäa und dazwischen war Samaria. So, das heißt, durch das Gebiet der Samariter sind sie vielleicht sogar durchgezogen. Und da hat Jesus gar nicht mal was dagegen gesagt. Aber er hat gesagt, um die Stadt immer herum, nicht in die Stadt reingehen. Warum denn nicht? Interessant. Wisst ihr, ich würde behaupten, weil die sich sonst bekehrt hätten. Weil die Nationen und weil die Samariter sich sonst angefangen hätten zu bekehren. Und Jesus sagt, nee, das ist jetzt aber noch nicht dran. Warum behaupte ich das, dass die sich bekehren würden? Das muss ich beweisen, gell? Das ist jetzt so eine Theorie. Der eine sagt, sie würden sich bekehren, der andere sagt, nö, ich glaube eher nicht. 50-50. Ich muss es beweisen von der Schrift her. Schlag mit mir Johannes 4 auf. Johannes 4. Jesus ist unterwegs von dem Südteil von Juda nach Galiläa. Und er geht durch Samaria. Und er trifft da jemand, eine Frau. Und er tut dieser Frau, er offenbart sich selbst dieser Frau. Ich bin der Christus, der, mit dem du redest. Mega spannend. Und dann heißt es, über diese Frau, sie geht eben hinein in die Stadt und berichtet es eben alles, was dort passiert, was ihr passiert ist mit Jesus. Und in Vers 39, das Fazit. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn. Um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Die Frau hat gesagt, ey, wir haben zuerst mal getroffen, der hat mir mein ganzes Leben ausgebreitet. Der hat alles gewusst. Viele Samariter haben deswegen geglaubt. Weiter. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Spannend, oder? Und viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Die haben es kapiert. Und die fahren nicht mal auf diese äußerlichen Zeichen ab, sondern sie sagen, wir glauben wegen dem, was er gesagt hat. Weil wir gemerkt haben, der predigt wirklich das Reich. Der ist wirklich der Retter. Jesus geht einmal zu den Samaritern rein, das bricht Erweckung aus. Und zwar nicht so oberflächlich wie in Israel. Es war, alle fanden das toll, sondern um des Wortes willen. Spannend, oder? Mega spannend. Aber das ist nicht alles. Matthäus 11, Vers 20. Nicht weit weg von unserem Kapitel, ein Kapitel später, wird Jesus etwas sagen. Über die Nationen. Über diese Städte, wo die Jünger vielleicht hätten abbiegen hin können. Das ist sehr naheliegend, dass sie dorthin gehen hätten können. In Matthäus 11, Vers 20. Dann fing er an, die Städte zu schelten. Das war schelten, ist gell, schimpfen. In denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin! Wehe dir, Bethsaida! Das sind israelische Städte hier. Denn wenn in Tyrus und Sidon, das sind heidnische Städte, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Krass, oder? Hier sagt Jesus selbst, wenn Jesus seine Jünger zu denen gesendet, sie hätten Buße getan. Ich will in einen Text im Alten Testament mit euch hineingucken, der sehr viele Parallelen hat zu unserem Text. Der steht in Hesekiel. Hesekiel, Kapitel 3. Dort wird Hesekiel vorbereitet für seinen Dienst am Haus und am Volk Israel. Wisst ihr, was der Herr hier zu Hesekiel spricht, was er zu ihm sagt? Ich weiß nicht, wer von uns noch weiter, so wie Jesaja sagen würde, Herr, hier bin ich, sende mich. Wenn du diesen Auftrag hier bekommen hättest von Gott. Schaut mal, was er für einen Auftrag bekommt. Hesekiel 3, Vers 4. Und er sprach zu mir, Menschensohn, auf, geh hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen,
Denn nicht zu einem Volk mit dunkler Sprache und schwieriger Rede bist du gesandt, sondern zum Haus Israel. Nicht zu vielen Völkern mit dunkler Sprache und schwieriger Rede, deren Worte du nicht verstehst, würde ich dich zu diesen senden. Sie würden auf dich hören. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören. Wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Wahnsinn, oder? Er sagt, wenn ich dich zu denen senden würde, die nicht mal deine Sprache verstehen, die würden sich bekehren. Aber ich sende dich jetzt nicht zu denen. Geh zum Haus Israel. Und wir haben es übrigens auch im Matthäus-Evangelium schon gesehen. Da hat uns Matthäus schon so solche Hinweise gegeben. Erinnert ihr euch an das Geschehen ganz am Anfang? Matthäus 2, Vers 1. Wer kommt? Eine weite, weite, weite Strecke, um Jesus anzubeten. Die Weißen. Diese Sternkundigen. Matthäus 2, Vers 1, könnt ihr es nachlesen. Wer kommt nicht? Das ganze Haus Israel. Schläft. Stille Nacht, eins auf Wacht. Ja, tatsächlich. Die meisten schlafen. Matthäus 8, Vers 5. Über wen sagt Jesus? So einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Den römischen Hauptmann. Was sagt er dann? Viele werden aus Osten, Westen, mit Abraham, Jakob, Isaak zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Die Söhne des Reiches aber hinausgeworfen. Hart. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit. Und die Zeit würde noch dauern. Selbst in Matthäus 15, ein kleiner Trailer, Preview. Matthäus 15, Vers 21, dort heißt es über eine syrische Frau, die zu Jesus kam. Die kam aus den Gegenden von Tyrus und Sidon und schreit, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Und dann Vers 23, er beantwortete ihr nicht ein Wort. Seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, auch hier ist noch nicht die Zeit. Sie bekommt etwas von diesen Krumen, die herunterfallen. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit. Sie würden sich bekehren. Interessant, oder? Hochinteressant. Und aus diesem Grund hier, ganz einfach weitergesagt, wenn jetzt die Jünger probieren würden, so Jakobus und Johannes biegen ab nach Tyrus. Nach 3 Tagen kommen sie zurück zu den anderen Jüngern und sagen, riesige Erweckung ausgebrochen. Kommt alle rüber, oder? Was würden die anderen Jünger sagen? Die würden sofort gehen. Die hätten keinen Grund mehr gesehen zu bleiben. Warum? Ja, wenn dort alle hören, warum sollen wir dann noch in Israel predigen, oder? Aber jetzt war die Zeit. Deswegen verbietet Jesus das ihnen hier. Und ich finde es so interessant. Jetzt muss Jesus das ihnen verbieten. Was ist später? Jetzt sagt Jesus, geht nicht dorthin. Später in der Apostelgeschichte, was passiert? Jesus sagt, anfangen von Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Und wenn Gott die Apostel nicht geschoben hätte und gedrängt hätte, dann wären sie in Jerusalem bis heute. Übertrieben gesagt. Er musste sie wirklich dahin bringen. Und das ist wieder typisch für uns Menschen, ihr Lieben. Nur so eine kleine Randbemerkung. Der Herr sagt, mach so, wir machen so. Der Herr sagt, jetzt mach so, wir machen anders. Aber wie herrlich, dass der Herr derjenige ist, der dirigiert, oder? Der ans Ziel kommt. Der darüber wacht. So bekommen jetzt diese Jünger hier, die den Auftrag geht,
das ist übrigens, es gibt auch drei verschiedene Wörter hier bei uns in unserem Text. Geht nicht, also das heißt, geht nicht weg, geht nicht hinein und dann geht nicht. Und dieses geht nicht, das ist ein Wandern, umherziehen. Das ist nicht irgendwo Reise von München nach Stuttgart, sondern das ist kreuz und quer rumwandern, rumstreifen. Ja, wandern. Und sie sollten diese eine Botschaft hier ausrichten. Es ist wichtig, dass wir sehen, sie sind noch nicht gesandt, das ganze Evangelium zu predigen, sondern sie haben, ich stelle mir so vor wie Jona. Wisst ihr, wie Jona das gemacht hat? Er geht und ruft durch die Stadt hindurch aus. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das ist eine Botschaft, die proklamiert er. Und ruft er aus. Und er geht kreuz und quer, geht durch und richtet das aus. Übrigens ein weiterer Beweis, oder? Wo Gott hingeht und zeigt. Er sendet einen widerwilligen Propheten einmal zu den Nationen. Und der kündigt nur Gericht an. Und was passiert? Ganze Stadt bekehrt sich. Ganze Stadt bekehrt sich. Und so stelle ich mir diesen Auftrag hier vor. Er sagt, geht, zieht durch und richtet diese Botschaft einfach aus. Ihr müsst nicht den Leuten das ganze Evangelium von A bis Z erklären. An dieser Stelle war das nicht der Auftrag für die Jünger. Später, nicht hier. Und sagt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und wenn ihr wissen wollt, ob das wahr ist, Tote aufgeweckt, Kranke geheilt, Aussätzige gereinigt und all das. So denke ich, dass wir einige von diesen Fragen, hoffe ich jetzt mal, beantworten konnten, die sich einem hier stellen, die uns vielleicht verwirrt zurücklassen. Aber ich denke, damit ist der Text nicht ausgeschöpft. Damit haben wir noch nicht aufgesaugt und begriffen, wirklich, was hier passiert. Ich finde es nämlich höchst bemerkenswert und interessant, und da will ich ein bisschen den Fokus noch drauf legen. Es gibt noch mehr zu sagen, aber ich will hier jetzt den Fokus drauf legen. Jesus sendet seine 12 zu Israel. Aber lasst uns genau lesen, was steht hier? Geht aber vielmehr zu Israel. Ich mach's falsch, damit ihr merkt, nee, so steht's nicht, gell? Geht zu den verlorenen Schafen Israels, auch nicht. Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Was bedeutet das? Also dieser Begriff Haus Israel, der ist erstmal nicht so furchtbar Besonderes. Du kannst es finden im Gesetzbuch von Mose, durchs ganze Alte Testament hindurch, immer wieder Haus Israel. Ja. Das ist erstmal so eine ganz normale Bezeichnung, eine ganz normale ganz normaler Begriff für Israel. Aber ich habe so ein cooles Bibelprogramm. Ich meine, es gibt viele coole Bibelprogramme, aber das hat eine coole Funktion. Da gibst du ein Suchwort ein und dann, oder so ein Doppelsuchwort, Haus Israel in dem Fall. Und dann listet der dir alle Bibelstellen auf, wo das kommt. Aber nicht nur das, sondern der zeigt auch eine Verteilung an. So, so viel Vorkommen da und das entspricht so viel Prozent. Das ist, hast du ziemlich schnell einen Überblick, wo kommt dieses Wort sehr, sehr häufig vor? Wo kommt es fast gar nicht vor? Dieses Wort oder dieser Begriff Haus Israel, was meint ihr, in welchem Teil der Bibel kommt es am meisten vor? Im Gesetz? In den Geschichtsbüchern? Ich mache jetzt mal unsere Einteilung, nicht die hebräische, sonst gibt es mehr Verwirrung. Also das heißt, in den Geschichtsbüchern, im Gesetz, in den Psalmen oder in den Propheten, was würdet ihr sagen? Propheten, richtig. In den Propheten. 80% ungefähr. Vorkommen in den Propheten. Ich sehe, ihr seid richtig fit. Hat jemand einen Tipp, wo über 50% aller Vorkommen, jetzt nicht von den Propheten nur, sondern wo über 50% von allen Vorkommen, in welchem einen Buch das vorkommt? Von den Propheten. Jeremia, guter Tipp, der hat die zweitmeisten. Nein, auch nicht. Bleibt nicht mehr viel. Ha? Hesekiel. Ich habe irgendwo Hesekiel gehört. Hesekiel. Über 50%. Jedes zweite Mal, wenn dieser Begriff vorkommt, findet er sich in Hesekiel. vom ganzen Alten Testament. Interessant, oder? Ich lese euch das ein bisschen an. Wir haben es gerade schon in der Stelle gelesen, in der wir waren gerade in Hesekiel. Ich habe schon ein bisschen eigentlich mich verraten durch die Stelle, die ich vorher aufgeschlagen habe. Hesekiel 3, Vers 4, dort heißt es, geh hin zum Haus Israel. Vers 7 nochmal, denn das ganze Haus Israel. In Vers 5 nochmal sogar, sondern zum Haus Israel. Allein hier dreimal kommt das hier vor. Weitere Stelle, Hesekiel 12, dort heißt es, ab Vers 1, das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, du wohnst mitten in dem widerspenstigen Haus. Und das ist ein weiterer Begriff, wo Hesekiel das, er sagt nicht nur Haus Israel, sondern er sagt an 14 Stellen, sagt er, widerspenstiges Haus. Das ist natürlich nicht ein besonders schönes Attribut. Du wohnst mitten in dem widerspenstigen Haus. Bei solchen, die Augen haben zu sehen und doch nicht sehen, die Ohren haben zu hören und doch nicht hören. Denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und dann kannst du weiterlesen, Vers 3. Denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und dann kannst du weiterlesen, dann heißt es, kommt es nochmal in diesem Text vor. Irgendwo kommt es weiter vor. Habe ich es noch im Kopf. Vers 6 am Ende heißt es auch wieder, denn ich habe dich zu einem Wahrzeichen habe ich dich für das Haus Israel gemacht. So, also ich will jetzt nicht das alles mit euch durchgehen, aber ich will euch zeigen, dass es fast wie eine, dass da klingelt es schon ein bisschen, Haus Israel, aber leider nicht so positiv. Leider nicht so positiv. Ich habe mich gefragt, ihr Lieben, wir können jetzt hingehen und sagen, ja, das Volk Israel, das war so hartherzig, so widerspenstig. Ich hab mir die Frage gestellt, wie sollte man unser Land bezeichnen? Ihr Lieben, wie hat Gott uns gesegnet? Wie hat Gott uns gesegnet? Wir haben jetzt 31.10., worüber haben wir uns gefreut? Dass Gott das Evangelium aufleuchten hat lassen mit der Reformation. Bibeln in Hülle und Fülle, Predigt, durchs ganze Internet wird es inzwischen verkündigt. Jeder hat alle Möglichkeiten. Und was wird mit unserem Land? Immer gottloser. Gottloser. Mit jedem Jahr. Wie sollen wir sie nennen, diese Nation? Ehebrecherische Menge oder freche Nation? Bei all dem Segen, den Gott uns gegeben hat, ist kein Grund, dass wir über Israel versuchen zu sagen, ach, wie die waren. Ihr Lieben, wir selbst, unsere eigene Nation. Schlimm, schlimm. Oberflächlich würden wir vielleicht hingehen und sagen, ach, das sind doch alles normale Leute. Das sind doch einfach Menschen wie du und ich. Nur halt nicht so christlich, oder? Menschlich betrachtet würde ich sagen, ja. Aber wenn wir es mit geistlichen Augen betrachten, und Jesus betrachtet sie hier mit geistlichen Augen. Wisst ihr, das ist etwas, was Jesus hier nicht, er schaut das nicht menschlich an. Er schaut es mit einem geistlichen Blickwinkel an. Das müssen wir lernen, ihr Lieben. Das ist das, worum ich die letzten Tage kämpfe und ringe. Weil ich merke, mir fehlt auch dieser Blick. Mir fehlt es echt. Ich gucke die Leute an und denke, ja, das ist halt ein Kassierer. Das ist halt ein Banker. Jesus hat die Leute nicht so angeschaut. In einem geistlichen Sinne sind sie böse Rebellen am Ende. Warum? So hart. Weil Gott so viel Segen gibt, jeden Tag. Brot, Auto, Luft zum Atmen, Freunde. Kennt ihr diese ganzen Lieder? Danke für all das, oder? Das ist ein schöner Überblick, was Gott jeden Tag gibt. Was würdet ihr von Kindern halten, die jeden Tag so bekommen, aber nicht ein einziges Mal Danke sagen? Frech. 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 Da können sie schön scheinen, kann alles wirklich toll aussehen, aber in Wahrheit sind sie gottlos. Sind sie gottlos. Wir müssen den Herrn darum bitten, dass wir lernen, die Menschen anders zu sehen. Und ich weiß, da gibt es noch diesen anderen Aspekt, dieser Aspekt verlorene Schafe. Da komme ich jetzt noch kurz dazu, abschließend. Aber zuerst mal Haus Israel, Haus Deutschland, widerspenstiges Haus, widerspenstiges Haus. Gott hat so reich beschenkt, Gott hat so viel gegeben. Der Mensch tritt immer noch mit Füßen, er tritt immer noch mit Füßen. Es ist eine ernste Situation, ihr Lieben. Es ist eine ernste Situation. Ich habe mir die Frage jetzt gestellt, wenn es eigentlich gar keine Aussicht hier gibt auf Erfolg, jetzt speziell für diese 12 hier, denn ist Israel umgekehrt, hat Jesus gedacht, oh, ich hoffe mal. Hat er sein Volk nicht gekannt, hat er gedacht, jetzt wenn die 12, dann wird es klappen. Es gibt zwei Gründe, denke ich. Der erste Punkt ist, damit sie keine Entschuldigung haben. Das Zeugnis musste überall ausgebreitet werden. Sollen sie es annehmen oder nicht? Ich will euch das lesen nochmal aus Hesekiel. Hesekiel 2, Vers 5. Dort heißt es, Vers 4 besser, zu den Söhnen mit frechem Gesicht und hartem Herzen, zu ihnen sende ich, und du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr. Und sie, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus, ihr seht es schon wieder. Sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Römer 1, Vers 20 sagt das auf diese Art und Weise, damit sie ohne Entschuldigung seien. Damit sie nicht sagen können eines Tages, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gewusst, ich hatte keine Chance gehabt, das Wort Gottes zu lesen, nach Gott zu forschen, nach ihm zu suchen. Wenn einer die Gelegenheit hat, wenn einer die Möglichkeit hat, dann heute. Kannst du aus dem letzten Winkel der Erde zu irgendwas eintippen und findest manches, klar. Aber der Herr sagt, wer ihn von Herzen sucht, von dem lässt er sich finden. Aber sie suchen nicht. Da ist keiner, der Gott sucht, heißt es. Dann will ich aber betonen, dass der Herr nicht allein deswegen sendet, dass er sagt, naja, Hauptsache sie haben dann nachher keine Entschuldigung. So eine Pflicht, ja. Pflichtprogramm. Ja, muss halt sein, damit sie nachher keine Entschuldigung haben. Nein, nein, nein. Das ist nicht so hartherzig. Schaut mal, das wird an diesem Begriff verlorene Schafe deutlich. Zurück zu unserem Text. Sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So böse und so rebellisch sie sind, so widerspenstig wie sie sind, ist die andere Seite, wie wir das betrachten müssen, wie wir das auch gleichzeitig, es ist so ein Hin und Her manchmal, ist diese Verlorenheit. Und das ist etwas, was jetzt wieder Kapitel 9, Vers 36 aufgreift. Da wird ein Stück weit, diese Berufung der 12 wird hier da eingefasst ein Stück weit. Erinnert ihr euch in 9, Vers 36? Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Das hat ihm das Herz. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Verloren. Und das ist das andere, ihr Lieben, wo, wie gesagt, wo ich darum kämpfe und darum ringe. Und wo ich glaube, verzeiht, wo ich glaube, dass wir alle darum kämpfen müssen und ringen müssen, wie wir die Menschen um uns herum, wie wir diese widerspenstige Nation betrachten. Sie ist eine widerspenstige Nation. Aber sie sind doch verloren gehende Schafe. Es ist wie auf einem Förderband, wisst ihr? Es geht immer weiter, es geht immer weiter und irgendwann verloren. Verloren. Und einer verloren. Noch einer verloren. Noch einer verloren. Es ist ein schlimmer Zustand, ihr lieben Schafe, die ohne Hirten sind. Wir haben das schon versucht, ein wenig anzuschauen. Ich will nur Jeremia 50 dazu ergänzen. Jeremia 50. Mein Volk, Vers 6. Mein Volk war eine verloren gehende Schafherde. Ihre Hirten leiteten sie irre auf verführerische Berge. Sie gingen von Berg zu Hügel und vergaßen ihre Lagerstätte. Alle, die sie fanden, fraßen sie. Das sind Schafe ohne Hirten. Völlig aufgeschmissen. Völlig am Ende. Und jedem ausgeliefert. Jeder geistlichen Gefahr völlig ausgeliefert. Das ist der Zustand. Was verstehen wir? Was nehmen wir mit aus diesem Text, ihr Lieben? Ich denke, es sind drei Punkte. Drei Punkte, die ich euch ermutigen möchte, mitzunehmen aus diesem Text. Punkt 1. Erinnert ihr euch, dass ihr zu einem Zeitpunkt in eurem Leben selber solche gewesen seid? Verloren gehende Schafe, ein widerspenstiges Haus. Alle waren wir so. Alle. Wenn der Herr nicht eingegriffen hätte, wären wir immer noch so. Verloren gehende Schafe. 1. Petrus 4, Vers 18. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe. Ich lese es noch einmal kurz vor. 1. Petrus 4, Vers 18. Das stimmt nicht. Ich habe die falsche Stelle im zweiten Kapitel, Vers 25. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das ist nicht aus uns selbst, ihr Lieben. Das ist Gnade. Punkt 2. Wie betrachten wir die Menschen, die um uns herum sind? Betrachten wir sie menschlich, irdisch, fleischlich? Oder sehen wir sie, wie sie sind? Ein widerspenstiges, ein rebellisches Volk? Böse? Jesus sagt, ihr, die ihr böse seid, versteht euren Kindern, guten Gaben zu geben und so weiter. Jesus sagt es ihnen geradeaus. Sie sind böse. Und als verloren gehende Schafe können wir sie so sehen. Lasst uns bitten, dass der Herr das uns beibringt. Wir können es nicht selber. Ich kann es nicht selber. Ich ringe damit und ich will das aufsaugen. Ich will das begreifen. Ich will es verstehen. Aber ich merke, es ist etwas, wo der Herr mein Herz verändern muss. Er muss mich verändern, dass ich die Leute anders sehe. Und das Dritte, was wir sehen sollen, was wir lernen sollen aus diesem Text, die unfassbare Gnade, Geduld, Langmut unseres Herrn, der das Gericht aufspart und aufspart und aufspart und sagt, ich gebe noch mehr Zeit zum Umkehren, ich gebe noch mehr Zeit und ich sende 12-mal mehr. Ist das nicht wunderbar, wie gnädig Gott ist? Sollten wir ihn dafür danken? Sollten wir ihn dafür preisen? Dass bis heute noch keine Sonne auf die Erde gefallen ist, die alles vernichtet. Verdient hätten wir es. Verdient hätten wir es. Lasst uns über diese Dinge beten, danken, preisen, bitten, flehen, was auch immer der Herr euch aufs Herz gelegt hat. Ich lade euch ein. Lasst uns diese Zeit benutzen.
Wir haben uns nicht für dich entschieden, sondern du hast uns Welt, manche uns außen kommen. Und Herr, danke dafür, dass wir erkennen dürfen, aus was für einem verstockten Herz oder aus was ich heute mit einem verstockten Herz herauskommen dürfen. Und Herr, schenk uns auch dieses Mitleid, diese Leidenschaft für die verlorenen Menschen in unserer Welt. Lass uns nicht selber ein verstocktes Herz haben, all den Verlorenen gegenüber, sondern lass uns ihnen begegnen mit diesem Mitleid, das Jesus auch hatte, also die Menschenmenge gesehen hat. Und das ist, wie die Menschen in unserer Welt immer gottloser werden, wie die Regierung immer gottloser wird, die Gesellschaft, die Dinge auf den Kopf gestellt werden. Lass uns den ganzen Mitleid begegnen und lass uns die Menschen, ja, lass uns Botschafter sein für dein Reich und die Menschen zu dir führen. Ja, mach uns die Instrumente zu Werkzeugen dafür. Im Namen Jesu.
Amen.
Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige, Herr.